Ich möchte euch begrüßen, auch an diesem Sonntag, Adventssonntag. Und wenn die Kinder runtergegangen sind, wollen wir noch still werden. Wir stehen nochmal auf, wir wollen im Gebet auch für dieses Wort um den Segen bitten. Und ihr dürft gerne aufstehen. Wer nicht kann, darf sitzen bleiben. Ich würde gern beten. Um deinen Segen will ich beten. Im Glauben, im Vertrauen, Jesus Christus, dass du Gebete hörst. Wenn wir es in deinem Namen, in deinem Willen beten, so gibst du gern und gibst du reichlich. Du hast selbst gesagt, wenn wir um Brot bitten, Herr, wirst du keine Steine, noch Schlangen, noch etwas anderes uns geben. Und wir bitten, ich bitte dich um Brot, um das ewige Brot, um das himmlische Brot, um das geistliche Brot, das uns zu Nahrung und zu Speise ist, das du uns heute gibst. Und so glaube ich, Herr, nach deiner Verheißung, dass du auch gern durch deinen Geist uns dieses geistliche Brot heute geben möchtest. Öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen des Herzens, dass wir die Wahrheit verstehen. Danke für dein Wort, das wir haben, dass wir es in Deutsch haben, dass wir es lesen können und dass wir es verstehen können. Herr, lass uns die wahre Bedeutung von Weihnachten verstehen. Schenke Glauben daran, schenke Anbetung in unsere Herzen hinein. Danke, Herr, dass du es gerne tun wirst. Amen. Dass Weihnachten viel oder dass mittlerweile mit Weihnachten viel Mythen und Sagen verbunden sind, habe ich letztes Mal schon kurz angedeutet. Und dass vieles von dem, was wir als Weihnachten kennen oder heutzutage als Weihnachten gefeiert ist, nicht all das ist, was Weihnachten wirklich bedeutet. Das weiß nicht nur die Gemeinde und nicht nur die Gläubigen, sondern mittlerweile die Welt hat es auch verstanden, dass das, was heute passiert, nicht viel damit zu tun hat. Ich habe diese Woche einen Bericht angeschaut und einen Bericht gesehen. Und es war sehr interessant, dass ein Fernsehsender eine Umfrage gestartet hat, jetzt letzte Woche, zwar in Köln, von dem Kölner Dom, dieser großen Kirche auf dem Weihnachtsmarkt, den sie vorher davor aufgebaut haben. Und da ist dieser Fernsehsender hin und hat ganz viele Menschen gefragt, was sie über Weihnachten denken und was sie da eigentlich feiern, was Weihnachten bedeutet. Und sie haben dieses Interview oder diesen Bericht so eingeleitet. Die haben gesagt, wir verraten es euch schon so viel voraus, es ist erschreckend. Ja, haben sie gesagt, es ist erschreckend, wie wenig heutzutage man über Weihnachten weiß. Da war ich natürlich gespannt, natürlich nicht auf dessen, was rauskommt, war mir recht klar, was dabei rauskommen würde. Und so haben sie einige junge Menschen unter anderem auch gefragt, was Weihnachten bedeutet und wunderten sich selbst darüber, wie viel Unkenntnis darüber ist. Und die einen freuen sich einfach über eine Zeit, wo sie mit Alkohol und Glühwein in der Hand einfach über diesen Platz marschieren können, ohne irgendwie aufzufallen. Das war bei vielen das Schöne, Glühwein war das Schöne an Weihnachtszeit. Für die anderen die Atmosphäre, Familienfest, Friede, Freude, all dies, was wir auch so kennen, als das, was das Weihnachten bekannt ist. Und sie waren sehr schockiert, haben dann gefragt, wer da Geburtstag gefeiert, wessen Geburtstag. Und so ein paar kamen auf die Idee, das könnte ja Jesus sein. Und da waren sie schon, wenigstens das wissen sie den Namen. Und dann haben sie gefragt, wann, vor wie vielen Jahren Jesus geboren ist. Wann war das der erste Geburtstag? Und waren sie auch sehr darüber erstaunt, über Zahlen wie 3 Millionen Jahre, erst im Mittelalter, oder 73 vor Christus. Und dann fragt der Reporter nach, wie 73 vor Christus. Und die Person ja sagt, ja. Ja, und was ist dann 0 Christi passiert? Und die sind nicht draufgekommen. Manche meinten, auch nach Christus ist Jesus geboren. Und so waren sie sehr schockiert und waren sehr, sehr glücklich, wirklich, dann eine Person präsentieren zu dürfen, von der sie sagten, sie sind die Erste hier, die weiß, was Weihnachten bedeutet. Eine junge Frau kam und sie fragten sie, was ist Weihnachten und was bedeutet Weihnachten, was feiern wir hier eigentlich? Und diese Frau sagte, ja, wir feiern, dass Josef mit Maria ein Kind bekamen. Und von Josef gezeugt bekamen sie das Kind Jesus. Und dann kamen die heiligen drei Könige und besuchten ihn. Und sie sagten, sie sind die Erste, die es weiß. Sie waren sehr glücklich darüber, dass sie jemanden gefunden haben, der das weiß. Und so ging das Interview zu Ende. Die mussten fairnesshalber sagen, wir glauben schon, dass noch ein paar mehr wissen, was das bedeutet, aber unsere Umfrage war halt so. Wahrscheinlich würden sie Ärger kriegen, dass man die heutige Gesellschaft für so dumm erklärt. Aber das war das Ergebnis und ich saß da und ich dachte, ich will jetzt nicht wirklich besserwisserisch und hochnäsig klingen. Aber das, worüber sie sich freuten, was diese Frau wusste, ist nicht mal das, was Weihnachten ist. Sie staunen darüber, wie wenig die Gesellschaft mittlerweile über Weihnachten weiß und wissen selber nicht, was Weihnachten ist. Und freuen sich über diese Art von Antwort. Man glaubt vielen Mythen und Legenden und was auch alles passiert. Und mittlerweile habe ich sogar den Eindruck, man glaubt nicht mal den Mythen und Legenden, weil man weiß nicht mal um die Mythen und Legenden. Und ehrlich gesagt, da bin ich nicht sonderlich traurig darüber, dass man selbst diese Legenden vergessen hat. Woher kommt diese Unkenntnis? Woher dieses Unverständnis über Weihnachten? Ich glaube darüber, weil man die Bibel nicht kennt. Weil man Weihnachten eben aus verschiedenen Hintergründen und aus verschiedenen Postkarten und Filmen und Schauspielen und Sketchen und Krippenspielen und was weiß ich auch immer, dass man sein Bild von Weihnachten daher prägen lässt und man weiß eigentlich gar nicht, was Weihnachten bedeutet. Man kennt die Schrift nicht. Und meine Frage, und ich starte so in diesen Predigt hinein, wie viel weißt du über Weihnachten? Wie viel weißt du persönlich über Weihnachten? Weißt du wirklich, was an Weihnachten da geschah? Ob du jetzt einen Hintergrund hast, der im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, jedes Jahr Weihnachten feierst oder vielleicht eben nichts davon weiß. So, was bedeutet Weihnachten? Was ist da wirklich passiert? Und wir sind dieser Geschichte etwas auf den Grund gegangen. In der letzten Predigt habe ich mit ein paar Fragen aus dem Matthäusevangelium versucht, uns ein bisschen zu der Bedeutung der Weihnachten schon mal hinzuführen. Wir haben uns da auf den Weg begeben, diesen sonderbaren Figuren, den sogenannten heiligen drei Könige, die weder heilig noch drei waren wahrscheinlich, den Weisen aus dem Morgenland, wie uns der Text es sagt, denen etwas hinterherzugehen und den Fragen zu beantworten, woher kamen sie? Warum kamen sie überhaupt? Und warum haben sie solche Geschenke dargebracht, unter anderem Gold? Und wie Lukas schon vorhin gelesen und uns schon dahin geführt hat, sie kamen aus dem Morgenland, das ist aus dem Osten, sie waren Weissager. Sie waren eigentlich Zauberer, eigentlich waren das Okkultisten, die in der damaligen Zeit galten sie als die Wissenschaftler schlechthin. Sie deuteten die Zeichen der Zeit durch Sterndeutung und sagten sowohl den Königen, auch dem Volk, sie deuteten die Welt und Gott, was es bedeutete. Sie kamen aber, und so sonderbar es auch ist, sie kamen aus einem fernen Land, diese komischen Figuren, diese komischen Zauberer, sie kamen aus dem Osten und sie suchten Jesus, sie suchten König der Könige. Und wir haben uns kurz die Frage, oder ich habe versucht, euch die Frage zu beantworten, wie kommen sie darauf? Wie kamen sie aus dem Morgenland zu kommen und Jesus zu suchen nach dem neugeborenen König der Juden? Und die Antwort ist, sie kannten die Schrift, sie kannten die Bibel, zumindest ein Teil davon. Mindestens das vierte Buch Mose, mindestens den Propheten Jesaja. Sie kannten die Schrift, zumindest das, was sie von der Schrift kannten, hat sie dazu gebracht, zu Jesus zu gehen, ihn zu suchen, nach ihm zu fragen. Wir leben nicht in einem Morgenland, sondern im Abendland, im christlichen Abendland. Und wir haben die Bibel. Deutschland ist reich gesegnet, Land der Reformation. Luther übersetzte die erste deutsche Bibel, also ins Deutsch, aus dem Griechischen, Lateinischen, sodass wir lesen können. Wir haben die Schrift. Wir müssen nicht auf Karten schauen oder Sketche uns anschauen, Filme anschauen und irgendwelche Figürchen, um zu verstehen, was an Weihnachten geschah. Wir müssen nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen und da suchen, was ist die Bedeutung von Weihnachten. Wir müssen die Schrift hinein. Wir haben es. Und trotzdem, obwohl wir so viele Bibel haben, in so vielen Sprachen sie haben, obwohl wir die Schrift haben, kennen die wenigsten mittlerweile die Bedeutung von Weihnachten. Warum? Weil man nicht mehr in die Schrift hineinschaut. Man guckt nicht mehr hinein, was steht darüber, was ist passiert. Und selbst die, wie wir vielleicht sogar, darf ich so sagen, anmaßen sagen, aber ich kenne es, die wir von klein auf vielleicht die Geschichten gelesen und gegangen, wir gucken auch noch nicht mehr genau hin, was ist da wirklich passiert. Was ist da wirklich geschehen? Es tut Not und es ist gut, sich Zeit zu nehmen und genau hineinzuschauen, was ist da wirklich passiert? Warum ist es so wichtig? Der Grund, warum die Weisen aus dem Morgenland, diese Heiden, die eigentlich mit Jesus nichts zu tun hatten, der Grund, warum sie ihn gefunden haben, der Grund, warum sie sich auf den Weg gemacht haben und ihn wirklich gefunden haben und ihm die Ehre gebracht haben, die ihm gebührt, liegt darin, sie haben der Schrift geglaubt. Sie haben geglaubt, dass das, was da steht, wahr ist und haben sich wirklich auf den Weg gemacht. Hätten sie der Schrift nicht geglaubt, hätten sie sich nicht auf den Weg gemacht. Denn es gab welche, die wussten ganz genau, was steht, und sie glaubten ihr nicht. Und das war nicht weit entfernt, viel kürzere Entfernung als die der Weisen. Das waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Hohepriester, die Gelehrten des Volkes, die die Schriften wirklich auswendig kannten. Sie glaubten ihr nicht und sie gingen nicht. Und für sie wäre das ein Katzensprung gewesen, den Messias zu begrüßen, als er in diese Welt gekommen ist. So, das Erste und das Wichtige ist, um den König der Könige anzubeten, die Knie zu beugen, ihn anzuerkennen, bedarf es Erkenntnis der Schrift. Es bedarf des Zeugnisses Gottes über ihn. Wir müssen daran glauben. Aber wenn wir von vornherein natürlich der Schrift nicht glauben und es irgendein Buch von Mythen und Sagen und Legenden ist oder fehlbar, dann werden wir auch keinen Weg zu Jesus Christus finden. Hier beginnt es, das ist die Offenbarung Gottes über seinen Sohn, das ist die Offenbarung von Weihnachten und der wahren Bedeutung und da müssen wir zurück und von daher müssen wir weitergehen. Also sie glaubten der Schrift, sie kamen, sie suchten ihn und sie fanden ihn auch. Auf dieser Reise habe ich versucht, eben diese Fragen zu beantworten. Heute möchte ich ein paar weitere Fragen aus diesen sonderbaren, von diesen sonderbaren Figuren, diesen sonderbaren Menschen. Es gibt viele Fragen in diesem, zu diesen, ein paar Fragen, wie gesagt, beantworten. Heute möchte ich mit euch den Fragen nachgehen, woher kannten sie den Weg eigentlich? Wie haben sie von Morgenland nach Israel gefunden? War das wirklich so? Ging ein Stern ihnen voraus? Und wie die heute modernen Übersetzungen, Leute sagen, wie ein Navi? So ein Navigationssystem leitete sie aus dem Morgenland, aus diesem Babel hinein nach Jerusalem. So als Kind war das meine Vorstellung, so bin ich groß geworden. Sie ritten auf Kamelen, drei, und dann ein Stern ging vor ihnen voraus und sie folgten fleißig dem Stern und kamen nach Jerusalem. Der Stern blieb stehen über Bethlehem und schien direkt in einem Loch im Dach auf das Baby Jesu, das in der Krippe lag. Und sie kamen da an und als sie da standen und ankamen, da waren schon die Hirten da, knieten schon. Der eine hat so noch ein kleines Schäfchen in der Hand. Und dann kamen die Könige herein und alle vor Ehrfurcht und dann knieten sie nieder. Und das Licht leuchtete, der Stern leuchtete durchs Dach genau auf die Krippe. Das Bild, mit dem bin ich groß geworden und das hat man versucht, mehr oder weniger jedes Mal an Weihnachten darzustellen. Nicht immer einfach. Was ist da wirklich passiert? Wie haben sie diesen Weg gefunden? Und meine Frage ist, war es wirklich ein Stern? Und wenn es ein Stern war, was für ein Stern war das überhaupt, der sie in dieser sonderbaren Art und Weise zu Jesus geführt hatte? Die zweite Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, waren es wirklich drei? Ich sage schon die ganze Zeit, dass ich nicht unbedingt glaube, dass es drei sind, aber warum drei? Warum redet man die ganze Zeit von den drei Königen? Warum von Königen? Waren es wirklich Könige, ja oder nein? Wie kommt es dazu, dass viele Menschen heute noch glauben, dass es drei waren und dass es Könige waren? Und vor allem, waren ihre Namen wirklich Kaspar, Melchior und Balthasar? Wie kommt man zu solchen kreativen Namen? Was hat es mit diesen Namen auf sich? Zumindest diese Fragen will ich wenigstens kurz beantworten und zu der eigentlichen damit kommen. Als ich mich euch ein bisschen von diesem Hintergrund aufzeige, möchte ich euch die eigentliche Frage für heute beantworten ist, und warum haben sie nicht nur Gold gebracht, sondern auch Weihrauch? Bei euch auf den Sitzen, ich hoffe, ihr sitzt nicht drauf, was nicht so schlimm wäre, dann würdet ihr auch gut riechen. Wenn ihr das nehmt und man dran riecht, habt ihr schon mal dran gerochen, das ist keine Wunderkerze, sondern das ist ein Weihrauchstäbchen. Das heißt, ich glaube, man kann es sogar anzünden, richtig? Und wenn man es anzündet, dann glüht es und dann gibt es so einen Rauch und dieser Rauch wird ganz besonders riechen. Das, was ihr vor euch habt, ist Weihrauch. Und sie brachten Schätze und unter anderem Gold und auch Weihrauch. Ein je nachdem nach Geschmackstyp für einen Wohlgeruch und ein gut riechender, für den anderen vielleicht ein bisschen streng riechen, aber das haben sie, also nicht diese Stäbchen haben sie gebracht, sondern Weihrauch gebracht, das so ähnlich gerochen hat. Warum haben sie das getan und warum brachten sie dieses Geschenk? Was haben sie über ihn gewusst, dass sie gedacht haben, wir müssen ihm dieses Geschenk bringen? Also diesen drei Fragen möchte ich nachgehen. So, woher kommen sie? Also nicht woher, sondern wie haben sie den Weg gefunden? Waren sie wirklich? Wie viel waren es wirklich? Ihre Namen? Und dann eben, was hat es mit diesem Geschenk auf sich? Lasst uns diesen drei Fragen ein bisschen heute nachgehen. Das sind noch nicht alle. Ich möchte mich noch ein paar aufheben für den nächsten Sonntag und für den 24. Aber diese drei müssten für heute genügen. Wir gehen in unseren Text, Matthäus Evangelium Kapitel 2, versuchen von der Schrift diese Fragen zu beantworten, dass wir so nah wie möglich an der Wahrheit sind. Ich lese noch ab Vers 1, ich werde nicht den ganzen Text lesen, Lukas hat ihn schon uns vorgelesen. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, und das ist jetzt wichtig, Vers 2, wo ist der König der Juden? Sie kommen nach Jerusalem und sie sprechen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Das Interessante ist zuerst die Frage, die sie stellen. Die sagen nicht, ist er geboren? Habt ihr es auch mitbekommen? Liegen wir da richtig? Könnte es sein, dass unter euch ein König geboren ist? Diese Frage stellen sie nicht. Was stellen sie für eine Frage? Nicht ob, sondern wo. Warum stellen sie nicht die Frage ob? Sie sind davon überzeugt, dass es so ist. Ihnen ist es klar, er ist geboren. Daran zweifeln sie nicht. Sie glauben, der König der Juden, der König aller Könige ist geboren. Warum glauben sie das? Sie sind absolut sicher davon. Es gibt eine Begründung. Und die wird mit einem Denn hier eingeleitet. Denn wir haben etwas gesehen. Und was wir gesehen haben, ist ein klarer Beweis, ein klares Zeichen. Der König ist geboren. Für uns ist nur wichtig, wir müssen wissen, wo er geboren ist. Sie wissen, dass er geboren ist. Sie wissen nur nicht, wo er geboren ist. Sie wissen von einer Existenz, aber sie wissen nicht, wo sie ihn finden. Sie müssen einen Weg gewiesen bekommen. Sie müssen einen Weg finden, um diesen König der Könige zu finden. Und sie kommen nach Jerusalem. Für sie übrigens kein Katzensprung, das ist nicht um die Ecke. Und auch politisch und überhaupt, das ist alles andere als einfach dahin zu gehen. Das waren hohe Beamte eines Reiches, das mit dem Reich, zu dem Jerusalem gerade oder Israel gehörte, in Konflikt stand. Das waren Königsmacher, die da kamen, hohe Beamte, Königsdiener. Und ich bin mir sicher, sie kamen nicht nur auf drei Kamelen dahergeritten, sondern die machten sich auf den Weg in ein fremdes Land, in ein fremdes Gebiet. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine kleine Armee dabei hatten. Dass ein paar Pferde, und zwar ein paar arabische Pferde dabei waren und nicht nur Kamele. Und dass sie dann mit einer kleinen Armee angeritten sind, das ist der Grund, warum es heißt, dass ganz Jerusalem auch erschrak. Nicht, weil sie dachten, oh, sie haben noch nie solche Menschen da gesehen, so komische Hütte und so einen farbigen. Der Grund, warum sie da erschraken, war, da kam eine kleine Armee, das waren Gesandten eines fremden Königs und sie kommen und suchen nach einem König. Was ist jetzt hier los? Politischer Konflikt? Es war für sie nicht einfach, aber sie kamen und sie suchten, sie wollten wissen, wo ist er, nicht ob, wo. Interessanterweise, sie wussten schon lange, dass er geboren war und sein eigenes Volk des Königs hat noch nichts davon mitbekommen, dass überhaupt er geboren ist. Sie fragen schon wo und sie wissen noch nicht mal, dass er geboren ist. Also sie kommen und fragen, wo, warum? Die Begründung ist, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Zwei wichtige Hinweise oder etwas, worauf ich euch Aufmerksamkeit lenken möchte. Was haben sie gesehen? Ihre Begründung, wir haben etwas gesehen. Was haben sie gesehen? Es war ein Stern. Man muss sich fragen, was das für ein sonderbarer Stern ist. Aber welchen Stern haben sie gesehen? Haben sie gesagt, wir haben einen Stern gesehen? Wir haben eine ganz komische Sternkonstellation gesehen. Wir haben einen Stern gefunden, der uns vorher einfach nur nicht aufgefallen ist. Wir haben unsere Periskop, nee, wie heißt das? Teleskop, ja, danke, nicht Periskop. Wir haben ein Teleskop neu eingestellt und unsere Brillen gingen. Und auf einmal haben wir beim Studium der Sternbilder einen neuen Stern entdeckt. Und wir haben gefragt, wo kommt dieser neue Stern daher? Und dann ist uns eingefallen, da kann ja ein König geboren sein. Sie sagen, wo ist er geboren? Denn wir haben seinen Stern. Und wenn sie sagen, seinen Stern, das ist nicht irgendein Stern, den sie gefunden haben. Es war sein Stern. Für sie ist klar, es ist der Königsstern, den sie gesehen haben. Nicht irgendein Stern. Sie haben seinen Stern gesehen. Was ist sein Stern? Und ich erinnere euch ganz kurz, und ich lese auch gern diesen Text euch noch einmal vor, was ein anderer Weissager, ein anderer Zauberer geweissagt, als er eigentlich fluchen sollte. Und ich lese euch das in 4. Buch Mose als Erinnerung noch mal kurz vor. Diesen Text lasen wir schon kurz letzte Woche. 4. Mose 24 ab Vers, ich lese Vers 7 und Vers 14. Das ist eine längere Prophetie, die er, der Bileam, so heißt dieser Wahrsager hier, die er prophezeit, von Gott geleitet, im Erkenntnis und Verständnis verliehen. Und dann sagt er in Vers 7, Wasser rinnt aus seinem Inneren, und er redet von diesem Volk Israel. Und seine Saat steht in reichlichen Wassern. Und sein König wird höher werden als Agag, und sein Königreich wird erhaben sein. Also was dieser Wahrsager Bileam sieht, als er das Volk Israel verfluchen muss, er sieht, dass da so viel Segen, so viel Wasser aus der Mitte dieses Volkes fließen wird. Warum? Weil ein König in dieser Mitte ist, sein wird. Und er wird erhaben sein. Und dann bekommt er diese Prophetie in Vers 17. Lies mal mit mir. Ich sehe ihn, sagt dieser Wahrsager, aber nicht jetzt. Er sagt, ich schaue etwas, aber das ist jetzt nicht auf diese Zeit. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Das heißt, es braucht noch eine Zeit. Es braucht noch eine Weile. Das heißt, dieser König ist noch nicht da. Das, was ich sehe, ist auf eine spätere Zeit. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Das ist, was er schaut. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter, eine Königsherrschaft, erhebt sich aus Israel. Das ist, was geschrieben steht, und ich bin davon überzeugt, dass die Sterndeuter aus dem Morgenland, dass dieser Text für sie sehr interessant war. Und sie wussten, wenn dieser Stern aus Jakob hervorkommt, das ist der Stern des Messias. Das ist der Stern dieses Königs, der als Zepter regieren wird, wo Wasser fließen wird von diesem Volk heraus und der Segen da sein wird. Sie kannten mindestens diese Stelle, und sie wussten, da wird, wenn ein König geboren wird, wird ein Stern da sein. Und so suchen sie, und interessanterweise, sie haben ihn gesehen. Als er da war, haben sie ihn geschaut und haben sofort verstanden, das, was wir gesehen haben, das ist, was in 4. Mose 24 steht. Sie haben Daniel geglaubt, weil Daniel das mit Sicherheit ihnen beigebracht hatte, als der Weise am Hof. Das ist das Erste. Wir werden diesem Stern gleich nochmal etwas nachgehen müssen, aber das Erste ist, es ist dieser Stern, sein Stern, es ist der Königsstern, der hier aufgeht. Und wenn ich das sage, ist wichtig, das ist nicht irgendein Stern, das ist auch keine Sternkonstellation. Vaterstern, Mutterstern haben sich vereint und dann wurde so hell, dann wurde ein Babystern draus. All diese Theorien finden wir im Planetarium, könnt ihr andere Theorien nachschauen, und was da wirklich jetzt, ich glaube, in dieser Zeit laufen solche Touren, wo man dann schauen kann, was ist da wirklich passiert, und man meint wirklich, da ist ein neuer Stern entstanden. Ein buchstäblicher neuer Stern ist phänomenal entstanden, von dem hier die Rede ist. Das ist der Stern des Messias. Würde ich gerne heute sehen, wo dieser Stern ist. Das Erste also, es ist sein Stern. Es geht hier um den Stern des Königs. Und den haben sie entdeckt. Darum sind sie gekommen. Das Zweite ist, wo haben sie ihn gesehen? Heißt es, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen, um ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Wo haben sie den Stern gesehen? Im Morgenland. Wo ist das Morgenland? Im Osten. Im Osten, da woher sie kommen. Da in der Richtung, wo Babel lag. Da haben sie den Stern gesehen. Sie haben den Stern gesehen, und was haben sie gemacht? Und sind nicht dem Stern gefolgt. Denn sie haben den Stern dort gesehen. Und da steht nicht, und wir haben dem Stern gefolgt und sind hier nach Jerusalem gekommen und jetzt fragen wir, wo ist er hier? Das ist nicht das, was sie sagen. Liebe Geschwister, sie haben einmal den Stern gesehen. Als Jesus zur Welt kam, dann geschah etwas. Ein Stern ging auf und sie sahen ihn, und zwar weit, weit weg. Sie sahen ihn im Morgenland. Diese herrliche Erscheinung sahen sie im Morgenland. Das Erstaunliche ist, dass sein Volk, als es passierte, diese Erscheinung nicht sah. Es passierte unter ihnen etwas so was Herrliches, dass die Leute im Morgenland es gesehen haben, Und die eigenen haben es nicht gesehen, was da passiert. Was ist da eigentlich passiert? Was war das für eine Erscheinung? Ich will auf etwas weiteres hinweisen. Was ich euch deutlich machen möchte, ist, dass dieser Stern, als Jesus geboren ist, erschien und dann nicht mehr leuchtete, bis es wieder leuchtete, als die Weisen aus dem Morgenland nach Israel kamen. Denn als sie kommen, sagen sie, wo ist der König? Und sie sagen, wie kommt ihr darauf? Und sie sagen, ja, der Stern ist doch erschienen. Und dann sagen, was für ein Stern? Schaut mal mit mir in unser Kapitel, Matthäus 2, Vers 7. Als Herodes es mitbekommt, er weiß, er ist rechtmäßig kein König. Er weiß, da steht viel auf dem Spiel. Dann heißt es, dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Also Herodes holt sie zu sich, und zwar heimlich. Warum heimlich? Er will nicht, dass das Volk mitbekommt, dass es hier um die Suche nach dem wahren König geht. Er will nicht, dass das Volk mitbekommt, dass der neugeborene König zur Welt gekommen ist. Er will das nicht. Er macht es heimlich. Das Volk soll nichts davon mitbekommen. Er will es erforschen, will hingehen, will es umbringen. Niemand weiß mehr davon und er kann seinen Thron behalten. Also holt er sie heimlich, weil er Jesus umbringen möchte. Und was macht er? Er verstellt sich, ist ein Lügner durch und durch, tut so scheinheilig, ich will ihn huldigen, ich will ihn anbeten, geht, sucht, forscht. Aber was er wissen will, ist ganz genau, da steht, er erforschte und jetzt genau. Und dieses Wort taucht in unserem Abschnitt zweimal auf. Er sagte nicht, sagt mir ungefähr, pauschal, so Pi mal Daumen. Er wollte wissen ganz genau, wann ist das, gib mir den Kalender. Wo ist das, wann ist das passiert? An dem Tag, in dem Monat? Er wollte ganz genau wissen, wann dieser Stern erschien. Warum? Er wollte den Geburtstag kennen. Und er forscht nach der Erscheinung des Sterns. Er sagt nicht, was ist das für ein Stern, der euch hierher geführt hat? Sondern er sagt, was war das für ein Stern, der euch damals erschienen ist? Und vor allem, wann? Und sie erklären es ihm. Sie sagen ihm, wann. Und als sie nicht zurückkehren, wisst ihr, was passiert? Herodes wird sehr sauer. Und dann überlegt er, ich weiß nicht, wer es ist, die haben es mir nicht gesagt. Aber ich muss jetzt alle Kinder töten. Und er geht hin und überlegt, wann wurde er geboren? Und er rechnet. Warum? Weil er ein Datum bekommen hat. Schaut mal mit mir in Kapitel 2, Vers 16, was da steht. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Junge töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Das heißt, Jesus war zu der Zeit, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, in einer Zeitspanne von mindestens 2 Jahren. Und das passt ja ungefähr gar nicht in unser Weihnachtsbild, gell? Das ist ja nicht mehr so ein Baby, das im Stall liegt. Das war ja schon ein kleines Kind. Nehmen wir mal an, Herodes ging eine Nummer sicher und hat gesagt, ich lege ein Jahr drauf und töte bis 2 Jahre von null, sicherheitshalber, und darüber hinaus alle 2-Jährigen. Und dann habe ich sicher ihn getötet. Dann war Jesus mindestens in der Mitte 1 Jahr alt. Was ich euch damit sagen möchte ist, der Stern ist erschienen bei der Geburt Jesu. Und es hat eine Weile gedauert, bis diese Weisen aus dem Morgenland sich aufgemacht haben. Ob sie ihre Kamele oder Pferde gesattelt haben, ist mal dahingestellt. Und bis sie nach Jerusalem kamen, mindestens 3 Monate, mindestens. Nach unserem Text kann es 2 Jahre gedauert haben, bis sie da angekommen sind. Bis sie Jesus gefunden haben. Es war ein langer Weg, ihn zu finden. Ein langer Weg. Dann passiert Folgendes, Vers 9, Kapitel 2, Vers 9. Also Herodes sagt, sagt es mir genau, sie sagen ihm genau, vor 2 Jahren, ich glaube, dass es das Wort genau hier nicht ohne Grund steht. Sie sagen, vor 2 Jahren ist uns der Stern erschienen. Wir sind jetzt endlich hier, wo ist er? Dann sagt er, geht und sucht ihn. Meine Schriftgelehrten, Hohepriester, die sagen in Bethlehem, das ist eine gute Eingrenzung. Geht, findet ihn, kommt zu mir, sagt es mir, ich gehe hin und bete ihn auch an. Und sie gehen raus, denken, super, machen wir, guter Hinweis, guter Tipp, Vers 9. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, das ist so, Überraschung, schaut genau hin, siehe, ich verkündige euch große Freude mit dem gleichen Ausdruck der Überraschung, der Herrlichkeit heißt. Und siehe, was siehe? Und siehe, der Stern, den sie in Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Wisst ihr, was passiert? Sagen wir nach dem Zeitraum von 2 Jahren, sehen sie das Gleiche noch einmal. Der Stern führte sie nicht nach Israel, dann haben sie dem Herodes Hallo gesagt und dann sagte er, wir müssen weiter. Und dann ging es noch 10 Kilometer nach Bethlehem und dann blieb er dort stehen. Nein, auf einmal das Phänomen, was es ist, wir kommen gleich dazu. Das, was sie da gesehen haben in Morgenland, das auf einmal erscheint ihnen in Jerusalem und führt sie, nicht die Hohepriester, nicht Herodes, führt sie, die Heiden, die Götzendiener. Sie führt es nach Bethlehem und bleibt genau an dem Ort stehen, wo Jesus war. Wo das Kind war. Nicht mehr Baby, wo das Kind war. Es war da mit Maria. So viel möchte ich euch schon sagen. Es war mit Sicherheit kein buchstäblicher Stern. Unwahrscheinlich, dass ein Stern entsteht, 2 Jahre weg ist, dann wieder entsteht. Und was ist das für ein Stern, der von Jerusalem nach Bethlehem gehen kann? Den nur die Weisen sehen. Herodes hätte sich sehr gefreut, dieses Navigationssystem zu haben. Er wäre sofort mit. Was war das für ein Stern, den Sie da gesehen haben? Um euch die Antwort darauf zu geben, falls ihr sie noch nicht wisst, möchte ich mit euch ganz kurz in den Propheten Jesaja gehen, von dem ich davon überzeugt bin, dass sie ihn gut kannten. Denn von da wussten sie, dass es sein Kind ist, von da wussten sie, dass er geboren ist. Viele Informationen finden wir in diesem Propheten Jesaja. Und ich bitte euch, mit mir kurz diesen Prophet aufzuschlagen, und zwar in Jesaja 1. Ich möchte ganz, ganz kurz ein paar Stellen euch zeigen, die uns zu dem Verständnis von diesem Stern führen. Was ist da wirklich passiert? Und wer hat die Weisen da wirklich geführt? Jesaja beginnt sein Evangelium, seine Verkündigung von dem Messias und der Geburt des Kindes, ähnlich wie die Evangelisten, und zwar mit Weihnachten. Schaut mal, ich lese euch Vers 2, Jesaja 1, Vers 2. Höre, du Himmel, und horch auf, du Erde. Denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen. Sie aber haben mit mir gebrochen. Vers 3. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel hat aber keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wisst ihr, warum an den ganzen Weihnachtsfiguren eine Krippe und ein Esel und ein Rind dastehen? Nicht, weil das so schön romantisch war, weil das ist das, was in Jesaja steht. Was der Text uns sagt, ist Folgendes: Da gibt es eine Krippe und ein Rind und ein Esel weiß, wer in der Krippe liegt. Aber das Volk Gottes hat keine Ahnung, wer das ist. Obwohl sie eigentlich es wissen können, weil ihnen genau die gleiche Verheißung und Prophezeiung gegeben worden ist. Ja, sogar aus ihrer Mitte soll er kommen. Und sie haben keine Einsicht. Mein Volk hat keine Ahnung, wer in dieser Krippe ist. Da ist ein Tier, da ist ein Rind, da ist ein Schaf, ja, eine Maus. All diese wunderbaren Figuren, die wir als Plemo da in unserer Weihnachtskrippe aufbauen. Alle, die wissen, wer da ist. Aber mein Volk hat keine Ahnung. Warum? Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Das ist die Botschaft, die sich durch das ganze Buch Jesaja durchzieht. Die verstehen nicht, was ich tue. Ich mache unter ihnen etwas Herrliches und sie erkennen nicht das Herrliche, was ich unter ihnen mache. Sie verwerfen es. Und dann sagt Gott, ich mache es so wundersam, ich mache es so außergewöhnlich, dass ihr es eigentlich nicht übersehen könnt. Ihr werdet es hören. Alle werden davon reden, dass etwas passiert ist, was normalerweise nicht passieren kann. Und zwar was? Jesaja 7. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Kann man, hat man von sowas schon jemals gehört? Hat jemand schon sowas erlebt? Ich mache euch ein Zeichen, damit ihr versteht. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist Jesaja 7. Vers 14. Ich lese ab Vers 13. Da sprach er: Hört doch, Haus Davids. Ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Denn darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Sie, eine Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen nennen, Immanuel nennen. Gott mit uns. Gott ist dann da in der Krippe, erkennt, es ist Gott. Das Baby, das geborene Baby von einer Jungfrau, das ist Gott, Immanuel, Gott mit uns. Ich gebe euch ein Zeichen sogar. Nebenbei, die Hirten waren als Erste an dieser Stelle. Und dann heißt es im Lukas, und sie gingen überall, und was machten sie? Schwiegen. Erzählten nichts davon. Sie machten es überall kund. Das heißt, eigentlich kannte die ganze Gegend diese Geschichte. In Bethlehem ist ganz was Komisches passiert. Die Hirten, diese Aussätzigen da hinten, diese Zurückgebliebenen, die erzählen, eine Jungfrau ist schwanger geworden. Man wusste davon. Man verstand es aber nicht. Das Zeichen hat man nicht angenommen. Man hat es abgelehnt. Warum? Schaut mal Kapitel 8, Vers 13, was steht. Jesaja. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Fahle für die Bewohner Jerusalem. Dieses Kind ist nicht weniger als der Immanuel, das ist der Herr der Herrscharen. Und er wird für viele zum Ärgernis. Die werden das nicht verstehen, sie werden sich darüber ärgern und sie werden darüber stolpern und fallen. Aber es bleibt nicht so. Geht mit mir Kapitel 9. Es wird nicht so bleiben. Nee, Kapitel 8, 23. Kapitel 8, 23. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit im Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat. So bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, des Kreises der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, seht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Gott sagt, es bleibt nicht so lange dunkel. Es bleibt nicht so lange Unverständnis, Unerkenntnis. Warum? Licht wird leuchten. Da, wo Finsternis, Unverständnis da war, wird Licht kommen. Und wann wird dieses Licht sein? Wenn ein Kind geboren ist und ein Sohn gegeben ist. Ein Kind, das geboren ist und ein Sohn, das gegeben, der gegeben ist. Und sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Es ist Gott, der kommt und Frieden macht. Das verkündigt er. Nun, ich weiß, dass ich in diesem Tempo jetzt nicht ganz Jesaja durcharbeiten kann. Deswegen macht mit mir einen Sprung in Jesaja 60. Einen großen Sprung in Jesaja 60. Und staunt mit mir, was da steht. Also, wir haben gehört, das Volk erkennt nicht. Die Krippe seines Herrn erkennen sie nicht. Esel erkennt, das Rind erkennt, das Volk erkennt nicht. Dann ein Kind ist geboren. Und dann heißt von diesem Kind, das Licht strahlt. Und jetzt schließt man mit mir Vers, Kapitel 60 ab Vers 1, was da am Ende von diesem Propheten, was uns da offenbart wird. Da heißt es folgendes: Steh auf. Das sage ich nicht zu euch, das steht im Text. Steh auf. Werde Licht. Dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Anfangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden und der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie. Und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Alle Schafe von Kedar werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nabajots werden zu dir zu deinen Diensten stehen. Mir zum Wohlgefallen werden sie auf meinem Altar kommen und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Wenn das nicht der Weihnachtstext ist. Habt ihr gemerkt, was da alles drin steht? Das ist das, was wir in Matthäus 2 haben. Ein paar Gedanken. Schaut mit mir kurz, was da steht. Steh auf und werde Licht. Wer soll aufstehen und Licht werden? Das Kind. Steh auf, Kind. Die Zeit ist da, dass du Licht bist. Und zwar Licht der Nationen. Dass alle Nationen dein Licht sehen. Dass alle Nationen zu deinem Licht kommen. Steh auf. Gott gab seinen Sohn und sagte, er hat mir ein Leib bereitet, sagte, damit ich Licht bin. Licht der Nationen. Steh auf. Als die Zeit erfüllt war, da erschien ein Licht der Welt. Ein Licht für die Welt. Wisst ihr, wie weit dieses Licht geleuchtet hat? Dass die Weisen aus dem Morgenland dieses Licht gesehen haben. Das haben sie gesehen. An dem Tag, an dem es Licht in dieser Welt wurde. Ein Licht für die Nationen. Denn dein Licht ist gekommen. Die Zeit, dass du leuchtest, ist da. Die Zeit, dass du das Licht ausbreitest, ist gekommen. Steh auf. Das ist natürlich zu einem Baby schwer zu sagen, gell? Wir verstehen, jetzt geht's los und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, was glaubt ihr, was passierte, als Jesus geboren war? Welches Licht haben die Weisen im Morgenland gesehen? Ein Stern? Eine Sternkonstellation? Die Herrlichkeit des Herrn. Kann ich euch erklären? Nee. Aber wisst ihr, wie herrlich das gewesen muss? Als Gott zu seinem Sohn sich stellte und als Gott einen Scheinwerfer hinleuchtete und sagte, hier ist mein Sohn. Die Herrlichkeit des Herrn hat den Weg geleuchtet. Gott selbst hat den Weisen aus dem Morgenland, weil sie der Schrift geglaubt haben, ein Licht geschenkt. Dass sie verstanden haben, dass ein Licht ihnen aufgegangen ist. Der König ist geboren. Sie haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Andere haben sie nicht gesehen, sie haben sie gesehen. Wisst ihr, was sie dachten als Sterndeuter? Das muss ein Stern gewesen sein. Sie haben gedacht, es ist ein Stern. Merkt nicht einmal, dass es die Herrlichkeit des Herrn war, die sie gesehen haben. Sie hatten keine andere Erklärung als Stern. Es war der Herr, der da geleuchtet hat. Für kurze Zeit ist dieses Licht aufgegangen und sie sahen dieses Licht und sagen, wir müssen zu diesem Licht. Und sie packten alle Sachen und zogen los. Und selbst wenn es 2 Jahre gedauert hat, die haben sich auf diesen Weg gemacht. Zu diesem Licht sind sie gegangen. Und dann heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist Weihnachten. Kein Stern. Gott hat da gestrahlt in einer Weise, die ich nicht erklären kann, in einer Herrlichkeit, die ich nicht erklären kann. Aber die Bibel sagt mir, es war die Herrlichkeit Gottes, die da erschien. Ist das wundersam? Das ist sehr wundersam. Das musste sie dazu bringen, dahin zu gehen. Und dass sie waren, liest mit mir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht und Könige zum Lichtglanz deines Anfangs. Könige ziehen und Nationen zum Licht, wohin? Zum Licht des Anfangs. Wo hat es angefangen? In Bethlehem. Dahin sind sie gegangen. Das hat Jesaja schon prophezeit. Viele, viele Jahrhunderte voraus. Versteht ihr, warum die Weisen aus Morgenland mit Königen verbunden werden? Versteht ihr, warum man von den heiligen drei Königen spricht? Weil als die Ersten das verstanden haben, gemerkt haben, dass die Weisen für Könige stehen, die repräsentativ, die Königsmacher kommen, haben sie gesagt, im Jesaja steht, Könige wird kommen. Das heißt, die aus den Nationen kommen. Sogar Könige werden diesem wahren König ihre Knie beugen und bekennen, du bist der wahre König. Und dann sprach man von den Weisen als von den Königen und irgendwann mal vergaß man, warum. Und auf einmal wurden es drei und auf einmal wurden sie heilig. Und dann hat man ein Konzil berufen und man hat gesagt, wir beten sie an. Wirklich. Und das waren dann die heiligen drei Könige, die man angebetet hat. Weil man nicht mehr weiß, weil man die Schrift nicht mehr kannte und man vergaß, was in der Schrift stand. Sie stehen für das Licht der Nationen. Sie zeigen, dass sein eigenes Volk, die Juden, haben nicht erkannt dieses Licht. Aber Heiden werden es erkennen und sie werden kommen und ihre Knie bringen. Und Töchter und Söhne, du und ich, werden kommen zu diesem Licht und ihn anbeten. Das ist, was uns die Prophetie verheißt. Und die Weisen aus dem Morgen waren die ersten, die schwierigsten Kandidaten vielleicht, die undenkbarsten Kandidaten. Die Heiden kamen und haben dem Licht geglaubt, dem Licht gefolgt und haben den König der Könige gefunden. Könige, warum drei? Ich lese euch noch kurz weiter, Vers 5. Dann wirst du sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Und die Meere stehen immer für Völkerschaften. Und was heißt das? Der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Das heißt, das, was da beginnt, der König wird geboren. Und ab diesem Moment werden diesem Licht Menschenscharen folgen. Und zwar nicht nur aus Israel, sondern aus aller Welt. Sogar aus Bettringen werden Menschen diesem Licht folgen und werden diesen König anbeten. Und dass man Töchter und Söhne werden zu diesem König gebracht werden. Und sie werden ihnen glauben. Sogar hier. Wir sind ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Das, was da begann, der Anfang, wir sind mittendrin. Und dann heißt es, eine Menge Kamele wird dich bedecken. Versteht ihr, warum sie auf Kamelen warum man denkt, sie kamen auf Kamelen? Daher kommt das. Da haben wir die Schafe, da haben wir die Rinder, da haben wir den Esel und da haben wir sogar Kamele. Darum tauchen sie überall in all diesen Krippenszenen auf, die Kamele und die Könige. Weil man Jesaja 60 so verstanden hat. Und dann heißt es, wieso drei? Meine Tochter sagt drei, weil sie drei Geschenke gebracht haben. Macht Sinn. Aber wisst ihr, warum drei? Weil hier drei Könige, Königreiche oder Nationen genannt werden. Lest mit mir. Eine Menge Kamele wird dich bedecken und junge Kamele von Midian und Eva. Das ist übrigens das Gleiche. Midian ist ein Nachkomme Abrahams, der von Abraham gezeugt und in seiner zweiten Ehe mit der Frau Ketura, glaube ich, ist sie, oder? Wenn ich nicht irre. Und das ist, und Eva ist der Nachkomme von Midian. Und das ist die Linie Abrahams, die eigentlich keinen Segen hat, sondern allein nur in Isaak. Und hier kommen Nationen, die eigentlich aus der fleischlichen Nachkommenschaft Abrahams sind, und sie haben Anteil daran. Auch sie werden kommen. Auch sie werden auf Kamelen kommen. Und das ist ein Volk, das, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Midian, genau, aus der Nachkommenschaft von Abraham. Und dann heißt, und sie alle werden aus Saba kommen. Wisst ihr, wo Saba ist? Wo der lag? Afrika, Äthiopien. Welche Hautfarbe haben diese Menschen? Versteht ihr, warum einer von diesen drei Königen ein Dunkelhäutiger ist? Das kommt von diesem Begriff Saba. Man denkt, oh, Könige kommen. Und einer sogar aus Saba. Ah, da muss er schwarz sein. Oh, das war jetzt politisch unkorrekt. Farbig. Oder ich weiß nicht. Ich komme damit, ja. Ich will niemanden verletzen. Okay, aber ihr versteht, ja, was ich meine. Und dann heißt es noch, und alle Schafherden von Keda. Übrigens, die Königin von Saba hat Salomo besucht, gell? Auch diese Nationen werden kommen und den König erkennen und ihre Geschenke ihm bringen, ihn huldigen. Und dann heißt es, und auch wer und die Schafherden von, also kommen die Schafe wieder, Schafherden von Keda werden sie zu dir versammeln. Und das ist der Hintergrund, Nachkommen Ismaels. Das eine Nachkommen Ismaels. Repräsentativ für die arabische Welt. Wisst ihr, wer da alles zu Jesus kommt? Wer alles ihn als den Herrn der Herren bekennt? Und als die Weisen aus dem Morgenland kommen und es was mit dem Stern zu tun hat und wir was von den Geschenken hören, dann ist uns klar, und die Bibel beschreibt es uns so, und die Ereignisse geschehen deswegen so genau, wie sie geschehen, um dir und mir zu sagen, hier erfüllt sich Jesaja 60. Diese Verheißung des Evangeliums vor den Augen Israels. Und wisst ihr, was da steht? Sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie. Kommt euch das bekannt vor? Eins fehlt, gell? Was bringen sie hier nicht? Myrrhe. Warum nicht? Nächsten Sonntag. Noch nicht ganz fertig. Das gucken wir uns dann nächsten Sonntag. Warum bringen sie hier kein Myrrhe? Und warum haben die drei Spezialisten Myrrhe gebracht? Warum haben die Weisen Myrrhe gebracht? Und hier steht von der nichts. Aber jetzt könnt ihr mir vorstellen, Sie haben von der Prophetie von Bileam gelesen, 4. Mose 24. Sie kennen mindestens Jesaja, weil sie wissen, der muss neu geboren werden, dieser König. Und dann, was wissen sie mit Sicherheit auch? Ja, von einem Licht, das aufgeht. Sie wissen, was glaubt ihr, warum sie die Geschenke mitgebracht haben? Sie kennen die Schrift. Sie denken, man muss Gold mitbringen. Weihrauch müssen wir mitbringen. Auf Kamelen müssen wir reiten. Das ist nicht gesagt. Was passiert? Sie glauben wiederum der Schrift. Und sie würdigen das und huldigen ihn. Das heißt, sie bekennen, wir glauben, dass du der bist, von dem verheißen worden ist. Schon eine Menge, gell? Von diesen sonderbaren Figuren. Eine Menge, was sie wussten. Eine Menge, was sie glaubten. Und eine Menge, wo sie bereit waren, auf sich zu nehmen, um diesen Jesus zu finden, von dem schon die Propheten geredet haben. Die Nationen kommen. Das ist die Botschaft. Die Nationen kommen und sein eigenes Volk nimmt ihn nicht an. Ich muss schnell weitermachen. Ich habe noch einen Punkt. Also wir haben schon einiges geklärt, aber wir haben noch nicht alles geklärt. Zwei Sachen noch kurz. Warum heißen sie komisch? Kaspar, ja, das ist mein Lieblingsname bei denen. Finde ich voll gut. Oder Kaspar hieß, oder Kaspar hieß. Melchior, ich glaube, so spricht man es aus, und Balthasar. Nach manchen Übersetzungen Belsasa sogar, je nachdem. Woher kommt man? Wie kommt man da darauf? Auch das möchte ich euch ganz kurz zeigen, weil man glaubte, dass es eben drei waren, wegen den Geschenken und den Ländern, die uns da gezeigt werden, und verschiedenen Hintergründen, hat man verstanden, dass sind Repräsentanten verschiedener Völker. Und so repräsentiert zum Beispiel Kaspar, das ist eine mögliche Herkunft, das ist von dem Namen her, ist es Persisch und bedeutet eigentlich Schatzmeister. Also einer, der die Schätze verwaltet. Und sie brachten ihm Schätze und öffneten die Schätze und gaben ihm diese Dinge. Also Kaspar bedeutet eigentlich persisch Schatzmeister. Melchior bedeutet hebräisch König des Lichts. Und Balthasar bedeutet babylonisch Schütze den König. Das sind die Namen. Also persisch, hebräisch und babylonisch. Deswegen Baal ist im Gott. Daher Balthasar. Das ist eigentlich babylonisch. Sie kommen woher? Aus dem Morgenland. Und sie wollen was tun? König schützen? Ich will euch nur kurz sagen, all diese komischen Mythen, Geschichten, die kommen irgendwo her. Die kommen irgendwo. Das heißt, irgendwann haben Menschen diese Stellen gelesen und haben versucht, das auszulegen. Die haben versucht, das einzuordnen und haben sogar durch Geschichten und Illustrationen und Namen versucht, das irgendwie zu greifen, was da passiert. Und wisst ihr, was da passiert ist? Könige, Nationen kommen und suchen Jesus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist noch nicht alles. Heute gibt es keinen Anbetungsteil. Nur eins vom Chor. Nein, ich übertreibe nicht. Das ist immer schlimm, man darf es nicht übertreiben. Deswegen noch eine Sache, und eigentlich kommt jetzt die wichtigste Sache. Aber mir ist wichtig, dass wir ein bisschen auch von, und wir sind nur im Matthäus-Evangelium, wir waren noch nicht mal in Lukas und so, gell? Dass wir einfach ein bisschen dahinter schauen, was ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte, die wir jedes Jahr so schön feiern. Jetzt eine Frage noch, warum bringen sie Myrrhe? Das, was ihr bei euch riechen könnt, warum machen sie das? Was haben Sie verstanden? Warum bringen Sie das? Weil es A, und was wichtig ist, weil es in Jesaja steht. Gold und Myrrhe. Aber Sie müssen ja verstanden haben, Sie haben verstanden, das ist König der Könige. Wo ist geborener König der Juden? Und jetzt bringen Sie nicht nur Gold, sondern Sie bringen auch Myrrhe. Ich habe es mir sogar falsch aufgeschrieben, haben durchgeschrieben, Myrrhe hingeschrieben. Und jetzt, da steht es, Myrrhe will ich, nicht Weihrauch, nicht Myrrhe, so. Ja, Myrrhe, nein, Weihrauch. Weihrauch. Das, was ihr habt, Weihrauch. Genau, Myrrhe steht ja nicht in Jesaja. Also Weihrauch steht da, richtig? Gut. Also das bringen sie. Ich hoffe, aus der ersten Predigt habt ihr noch ein bisschen die Informationen hinter Ohr, dass diese Sterndeuter, diese Wahrsager eben auch Priester waren. Sie dienten ihren Göttern durch Wahrsagerei. Sie waren eigentlich hohe Priester. Und als sie nach Jerusalem kommen, fragen sie Herodes, und Herodes holt wen? Die Hohepriester. Und sagt, wo ist er geboren? Und das Tragische ist, die Hohepriester wissen eigentlich wo. Darf ich euch das kurz vorlesen? Das ist Micha, der Prophet Micha hat es verheißen. Und zwar Micha Kapitel 5, 1 bis 3. Ich will euch das kurz vorlesen. Und du Bethlehem, Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda bist. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind vor der Urzeit. Der Herrscher, der da kommt, sein Ursprung ist vor der Urzeit. Das heißt, wer ist vor der Urzeit? Er ist Gott. Darum wird er sie dahin geben bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu seinen Söhnen Israels zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis in die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein. Wisst ihr, wer da geboren wird, wer dieser König ist? Er ist der Friedefürst. Er wird Frieden bringen. Und wisst ihr, welche Aufgabe das ist? Eine Aufgabe des Hohenpriesters. Warum? Weil er ein Mittler ist. Da ist die Sünde des Volkes und die Heiligkeit Gottes. Und der Hohepriester, der Priester, muss sie vermitteln. Er muss sie zusammenbringen. Er muss etwas tun, damit Gott nicht zornig bleibt auf sein Volk, dass er es nicht vernichtet. Und er tritt in den Riss, er stellt sich dazwischen und tut Fürbitte bei Gott und sagt, bitte töte sie nicht und bringt stellvertretende Opfer dar und lässt Weihrauch aufgehen, Gebete, ein Gebet, bitte höre mein Gebet. Und man hat Opfer dargebracht und hat zu diesem Opfer Weihrauch dazu getan. Und dieser Weihrauch steigt auf und je nachdem, wie gesagt, für Gott war das ein Wohlgeruch. Weil er sagt, das riecht gut, das Opfer. Ist mir angenehm. Ich nehme es an. Das sind Gebete. Das ist stellvertretendes Werk des Königs für sein Volk. Um Frieden zu machen. Um Frieden zu bringen. Und sie haben verstanden, dieser König ist ein anderer König. Es ist der König der Könige. Aber er bringt nicht Krieg. Er bringt nicht Vernichtung. Er bringt nicht Schwert. Er bringt Frieden. Warum? Er ist ein Hohepriester. Er verwendet sich für uns. Und sie bringen diese Gabe dar. Eine Sache sage ich noch. Vieles habe ich zu sagen. Eine Sache will ich aber noch sagen. Warum aber als Baby? Warum musste dieser König Baby werden? Warum kam dieser König als Baby? Warum kam der Hohepriester als Baby? Inwieweit kann ein Baby diese Herrschaft des Friedens aufrichten? Inwieweit kann ein Baby stellvertretend für das Volk eintreten und sagen, Gott, bitte vergib ihnen. Warum ein Baby? Ganz ehrlich, ganz rational vom Menschen her, hätte doch Jesus auch als ein Mann kommen können, oder? Erwachsen. Mit 30 Jahren, so in dem Alter. Und rein theoretisch hätte doch Gott sagen können, Jesus, ich brauche dich für 3 Tage. Komm auf diese Welt, geh den Leidenskampf durch, sterb für die, steh wieder auf und das Erlösungswerk wird auch vollbracht, oder? Rein theoretisch. Hätte es nicht gereicht? Warum muss Jesus als Baby auf diese Welt kommen? Die Stelle lese ich jetzt nochmal vor, die kriegt ihr zweimal heute zu hören, aber deswegen ist es gut. Hebräerbrief, ich lese euch das, was auf eurem Kärtchen vor euch oder unter euch liegt. Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wisst ihr, warum dieser Hohepriester als Baby auf diese Welt kommen musste? Und warum diese Weisen aus dem Morgenland ein Baby gefunden haben und ihm dieses Geschenk des Hohenpriesters dargebracht haben? Weil Jesus wurde Mensch, um in allem wie du versucht zu sein, um alle Versuchungen, Prüfungen, Schwierigkeiten, Hindernisse in einer Weise zu erleben, in der du wahrscheinlich sie noch nie erlebt hast. In einer Direktheit der Konfrontation mit dem Teufel und mit dem Tod, dass er in der Versuchung Blut schwitzen musste. Wahrscheinlich musstest du in keiner Versuchung so schwitzen, oder? Er musste von klein auf alles erleben, was du als Baby erlebst, was du als Kind erlebst, was du als Jugendlicher, als Erwachsener erlebst. Er musste alles das in gleicher Weise erleben, um was zu tun? Die Bibel sagt, um mit dir Mitleid zu haben. Wisst ihr, was dieser König ist? Voller Mitleid. Und wisst ihr, warum er voller Mitleid ist? Er wurde klein wie du und ich. Er wurde Mensch. Er ließ sich so gebären in diese Welt als Mensch, um in gleicher Art und Weise dieses Leben zu leben, um zu sagen, Papa, ich verstehe sie. Ich verstehe sie. Sie brauchen Erlösung, sie brauchen Hilfe. Sie kriegen es allein nicht hin, es ist unmöglich. Ich weiß, ich war Mensch. Damit er für uns als dieser Hohepriester in dieser Art und Weise für uns sich stellvertretend aufopfern kann, wurde er Baby, wurde er Mensch. Hilflos. Schwach. Allem ausgeliefert. Die Könige, die Weisen aus dem Morgenland, sie kommen, weil sie von diesem Zeugnis gehört haben. Dieser König ist ein Friedensfürst. Dieser König wird Frieden bringen. Er wird Frieden machen zwischen Gott und Mensch. Und es kann nur einer. Diese Mittlerfunktion kann nur einer nehmen. Es ist ein Priester. Er ist nicht nur König, er ist auch ein Priester. Und zwar nicht der König der Könige, sondern auch der Priester aller Priester. Und sie, Vertreter der Könige und selber Priester, beugen ihre Knie und beten den wahren König und den wahren Priester an. Sie anerkennen ihn als den wahren Hohenpriester. Das heißt, dass er der Einzige ist, der dieses stellvertretende Werk tun kann. Darum bringen sie dieses Geschenk. Ist das alles? Noch nicht. Es ist noch einiges zu entdecken. Wohin führte sie der Stern, der sogenannte Stern, die Herrlichkeit des Herrn? Wen trafen sie da? Warum taucht Josef nicht mehr auf? Wo war der Junge? Was ist passiert? Was da wirklich dann passierte, als sie Jesus gefunden hatten und warum dieses dritte Geschenk da in Jesaja 60 fehlt? War das eine Krippe? War das ein Stall? War das ein Haus? Wo war das? Wann kamen sie? Wie lange haben sie gebraucht? All diese Dinge, auf diese will ich das nächste Mal nochmal drauf eingehen und euch einladen, mit mir noch diese kleine Reise der Weisen mitzumachen. Ich möchte beten. Jesus, dir Danke sagen, dass du mir erschienen bist, dass du uns erschienen bist, dass du das Licht der Welt geworden bist, hineinleuchten diese Welt, wie der Chor heute so herrlich gesungen hat und wie dein Wort es so herrlich bezeugt hat. Und dieses Licht ist das Licht, das uns Versöhnung gebracht hat, das uns Erkenntnis gegeben hat. Es ist vergeben worden und es ist Versöhnung geschaffen worden. Rechtfertigung und Erlösung ist vollbracht worden. Du König der Könige, du Herr aller Herren und du Hohepriester aller Hohepriester, ich bete dich an. Amen.